Ich möchte mit euch jetzt in das Thema der Predigt einsteigen. Und vielleicht haben wir ja auch heute Mittag noch die Gelegenheit, miteinander noch ein wenig uns auszutauschen. Und wenn ihr Fragen habt, dürft ihr mich da auch gerne nochmal auch ansprechen. Ich möchte mit euch eine Begebenheit der Bibel anschauen, die mir irgendwann einmal noch viel näher gekommen ist. Ihr kennt das wahrscheinlich auch, da liest man Geschichte in der Bibel immer wieder und irgendwie manchmal beginnt man schon mit dem ersten Satz und weiß schon, wie es weitergeht. Und das ist ja manchmal auch eine große Gefahr, denn man ist dann gar nicht mehr so konzentriert dabei. Und so ging es mir auch. Und manchmal gibt es dann so Punkte, da bleibt man auf einmal dran hängen. Und dann wird die Geschichte nochmal interessanter. Solch eine Begebenheit möchte ich mir mit euch heute anschauen. Aber beginnen in dieser Überlegung möchte ich mit einem Gedanken, den wir alle kennen. Wir alle kennen Kinder, kleine Kinder auch. Und wir alle wissen auch, dass es da ein Wort gibt, das für Eltern manchmal ganz schön anstrengend sein kann. Ein Wort mit einem Fragezeichen hinten dran. Genau, ich höre es schon. Warum? Warum? Und als meine Kinder klein waren, das war schon manchmal anstrengend. Bei meinem Sohn anfangs nicht, denn er hat lange Zeit gar nicht geredet, aber irgendwann hat er dann angefangen und dann hat er nicht mehr aufgehört. Dann war es sehr anstrengend. Und man dachte, man hat eine gute Antwort gefunden und sofort kommt gleich das nächste Warum. Warum? Ja, warum? Mit solch einer Begebenheit hat auch unsere biblische Geschichte heute zu tun. Und ich lade euch ein, wenn ihr eure Bibel dabei habt, sie doch mit aufzuschlagen und mit mir das Johannesevangelium aufzuschlagen. Und dort möchte ich mit euch Johannes Kapitel 9, die Verse 1 bis 7, mir einmal anschauen. Johannes 9, 1 bis 7, und ich habe es vorhin schon angedeutet, es ist eine bekannte, im Allgemeinen doch recht bekannte Geschichte. Johannes 9, 1 bis 7. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete: Es hatte weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Der sprach zu ihm: Geh zum Teich Siloah, das heißt übersetzt gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Soweit diese Begebenheit. Eine interessante Geschichte, habe ich gesagt. Eine Geschichte, die mir mittlerweile ans Herz gewachsen ist. Und das hat verschiedene Gründe. Zum einen einmal geht Jesus mit seinen Jüngern hier so durch den Ort, durch die Stadt. Und es ist schon mal für mich interessant festzustellen, dass auch hier Jesus und seine Jünger einen ganz unterschiedlichen Blickwinkel haben. Beide sehen etwas anderes, obwohl sie das Gleiche sehen. Sie sehen dort einen blinden Mann an der Seite sitzen. Und die Jünger bewegt sofort eine Frage. Und das meine ich, sie sehen etwas anderes als Jesus. Denn die Frage, die die Jünger haben, hat Jesus nicht. Die Jünger fragen sich nämlich: Warum ist er blind? Ist er blind, weil er es selbst verschuldet hat? Oder ist er blind, weil es seine Eltern verschuldet haben? Das ist die Frage, die sie haben. Und sie haben nur diese zwei Antwortmöglichkeiten. Entweder war er selber schuld oder seine Eltern. Und Jesus, er sieht diesen Blinden, ja auch diesen blinden jungen Mann. Aber Jesus stellt sich diese Frage gar nicht. Das sieht man aus seiner Antwort, denn er sagt, weder das eine noch das andere ist richtig. Also ganz offensichtlich gibt es noch eine dritte Antwort, die die Jünger gar nicht vor Augen haben. Und Jesus ist jemand, der einen anderen Blickwinkel hat. Er schaut nach vorne und sagt, an diesem jungen Mann, der blind geboren ist, soll die Größe Gottes gezeigt werden. Ein ganz anderer Blickwinkel, als die Jünger hier also auch haben. Denn die Jünger, die sind beschäftigt mit der Frage, wer ist schuld? Und damit machen sie das Fragefenster auf nach Ursache und Wirkung. Und ganz ehrlich, so denke ich häufig auch und ich vermute ihr auch. Wir denken oft so in Ursache und Wirkung und das lernen wir ja auch immer wieder und oft ist das ja auch so. Und die Frage ist für sie, was ist der Grund für das Leiden? Und für die Jünger war klar, da gibt es einen Zusammenhang zwischen unserem Tun und dem Leid. Wenn jemand leidet, hat das Gründe. Und Jesus, er geht überhaupt nicht auf diese Gründe ein. Im Gegenteil, er zeigt, dass es göttliche Ziele gibt, dass Gott einen anderen Blickwinkel als er gesund machen möchte. Und damit merken wir schon, die Jünger schauen zurück. Sie sagen, irgendwo in der Vergangenheit, da liegt der Grund für dieses Leid. Entweder bei diesem jungen Mann selbst oder noch weiter zurück bei seinen Eltern. Und wenn wir uns diesen Gedanken, wenn wir dem noch einmal folgen, merken wir, dass es eigentlich auch ein grausamer Gedanke ist. Denn es bedeutet, irgendwo hat jemand etwas falsch gemacht und jetzt muss er dafür leiden. Und man geht davon aus, dass wir Menschen handeln, Gott unser Handeln bewertet, was ja auch irgendwo auch stimmt. Aber die Schlussfolgerung, die dort gezogen wird, heißt, wem es gut geht, der hat in seinem Leben alles richtig gemacht. Und wem es schlecht geht, ja, der braucht sich nicht zu beschweren, er ist selber schuld. Und wenn wir das konsequent weitergehen, dann merken wir, da sind wir, glaube ich, nicht mehr auf dem Boden des Evangeliums. Natürlich ist es so, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen meinem Lebenswandel und bestimmten Krankheiten. Also mein Urgroßvater beispielsweise, er war ein starker Raucher. Das ist schon einige Zeit her und da war immer noch so die Diskussion, wie ist das so mit dem Rauchen? Lebt schon viele, viele Jahre nicht mehr. Ich war noch ein kleiner Junge, als er dann also auch starb. Aber er sagte immer, Stefan, Rauchen schadet nicht. Schau mich an, er ist 99 Jahre alt geworden. Schau, ich bin gesund. Er war aber gesund bis zum Ende seines Lebens. Das Rauchen schadet nicht. Heute wissen wir, dass das der Fall ist, aber wir wissen auch, dass es nicht immer so ist. Es gibt Raucher, die werden uralt. Helmut Schmidt oder so. Und andere, die spüren es sehr schnell. Und dann gibt es Leute, die haben noch nie geraucht und haben Lungenkrebs. Also es gibt Zusammenhänge natürlich, aber es ist nicht automatisch immer so. Und damit merken wir, dass da genau dort die Sünde natürlich in unserer Welt ist. Und dass sie auch dafür sorgt, dass wir Leid erleben. Und wir können es nicht immer erklären. Und wir können einem Kranken nicht immer sagen, naja, bist du halt selbst dran schuld, vielleicht du oder deine Eltern. Diese Antwort, die hilft auch nicht weiter. Und Jesus macht das ganz deutlich. Diese Antwort können wir auch nicht geben. Und da gibt es auch keine Antwort, wenn wir diese Frage stellen. Warum leidet jemand? Es mag Gründe geben, aber manchmal ist Leid einfach auch sinnlos. Es ist eine Folge der Sünde. Und Jesus, er macht das ganz deutlich, indem er hier den Jüngern zeigt, schaut mal, es gibt eine ganz andere Perspektive, die ist viel wichtiger. Gott möchte diesem jungen Mann ein neues Leben geben. Gott möchte uns allen zeigen, wie groß er ist. Und deshalb heilt Jesus. Und wie macht er das? Wie macht er das normalerweise? Also wenn ich so an Heilung denke, wie heilt Jesus, habe ich immer so das Bild vor Augen, dass dort Leute zu ihm kommen und ihn ansprechen und Jesus sagt dann irgendwie so etwas wie, dein Glaube hat dir geholfen oder so ähnlich. Manchmal ist es auch so, da kommt ein Hauptmann und sagt, Jesus, mein Knecht liegt zu Hause, aber du bist so mächtig, du brauchst nicht mehr zu mir nach Hause gehen, du kannst einfach ein Wort sagen, das funktioniert schon. Ja, und tatsächlich, der kommt nach Hause, vergleicht sogar noch die Uhr und merkt, jawohl, das war genau in diesem Moment. Also oft reicht doch einfach ein Wort von Jesus und manchmal und sehr häufig wird auch von dem Glauben gesprochen. Und hier macht das Jesus schon wieder anders. Er durchkreuzt schon wieder unsere Pläne, jedenfalls meine, so wie ich mir das vorgestellt habe, wie Jesus heilt. Denn, habt ihr es gelesen, was er macht? Er spuckt auf die Straße und mit dem Dreck der Straße und seinem Speichel macht er einen Brei. Und diese, wie soll man sagen, Pampe legt er dem Blinden auf die Augen. Boah, da schüttelt's einen ja, oder? Wenn man sich das so richtig vorstellt. Warum macht das Jesus so? Noch dazu, wo man damals dachte, im Speichel liegen magische Kräfte. Da ist es ja jedem Missverständnis, ist ja jede Tür geöffnet. Wir wissen es, es wird nicht erklärt in der Bibel. Auf jeden Fall schickt er diesen jungen Mann zum Teich Siloa. Es wird uns freundlicherweise von Johannes auch noch übersetzt, was Siloa bedeutet. Und ich glaube, das macht er nicht zufällig, sondern ganz bewusst, indem er deutlich macht, Siloa bedeutet gesandt. Denn damit macht Johannes, der uns die Geschichte hier aufgeschrieben hat, auch deutlich, die Heilung ist nicht in dem Wasser vielleicht begründet oder auch in diesem Brei oder so etwas, sondern in dem, der gesandt ist. Er heilt. Und so geht dieser junge Mann dort also zum Teich und er wird sehend. Er kommt zurück und er kann sehen. Und alles ist wunderbar. Ein Happy End. Die Geschichte hier, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich auch deshalb so interessant, weil sie erzählt, wie es weitergeht. Bei den meisten Heilungsgeschichten, die wir im Neuen Testament haben, da hört es jetzt auf. Und wir wissen nicht, wie es den Menschen gegangen ist. Ich meine, es wäre ja schon mal interessant zu wissen, wie kommt jetzt der Blindgeborene nach Hause? Er war blind, er hat noch nie was gesehen. Macht er jetzt die Augen zu? Weil das ist die Welt, in der er sich zu Hause weiß. Dort kennt er sich aus, um sich zu orientieren. Ihm kann man nicht sagen, am gelben Haus gehst du rechts oder so. Er weiß gar nicht, was gelb ist oder so. Also ihr merkt schon, da ist eine ganz neue Welt, die sich ihm auf einmal öffnet. Aber interessant ist es, er macht sich ja auf den Weg nach Hause und er kommt nach Hause. Und jetzt gehen wir uns doch mal, schauen wir uns doch die Geschichte mal an, wie es auch weitergeht. Ab Vers 8 wird das dann also auch berichtet. Er kommt nach Hause und was passiert? Die Leute dort fragen sich, sag mal, ist er das oder ist er das nicht? Manche sagen, na, das ist er nicht. Und wieder andere sagen, komm, das ist, er sieht doch dem genau ähnlich, aber er kann ja auf einmal sehen, also sie sind irritiert. Und manche glauben, es ist ein Doppelgänger. Er sieht ihm ähnlich, sagen einige. Und erst als er es dann sagt, in Vers 10, ich bin es, jawohl, ich bin es, glauben es die Leute. Und sie fragen ihn natürlich, was selbstverständlich ist. Ich würde auch fragen, wenn mein Nachbar blind ist und er geht morgens aus dem Haus und kommt Mittag sehend wieder, würde ich auch sagen, sag mal, was mit dir passiert? Es gibt's doch gar nicht sowas. Und er gibt eine interessante Antwort in Vers 11. Er antwortet, der Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei und strich ihn auf meine Augen und sprach, geh zum Teich Siloa und wasche dich. Ich ging hin und wusch mich und wurde sehend. Das ist alles, was berichtet wird, was dort passiert ist. Und so war es ja auch vorher berichtet. Jawohl, Jesus machte diesen Brei und er schickte ihn zum Teich Siloa und jetzt ist er sehend. Und die Leute wissen nicht so recht, was sie damit von halten sollen. Die sagen, was? Dadurch soll man wieder sehen können? Das kommt uns aber komisch vor. Also ich kann das gut verstehen. Dass man da sagt, das kommt mir aber komisch vor. Das sollte man sich doch nochmal genauer anschauen, was da passiert ist. Und weil sie das selber nicht klären können, sagen sie, da müssen wir mal noch die Pharisäer fragen. Die kennen sich mit solchen Sachen aus. Die wissen, wie das zu beurteilen ist. Die sind Fachleute und die wissen, was hier passiert ist. Und so bringen sie ihn zu den Pharisäern. Und wie reagieren die Pharisäer? Ich lese dann mal von Vers 13 an. Da führten sie ihn, der vorher blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Brei machte und seine Augen öffnete. Naja, da atmen wir schon mal tief durch. Denn wir wissen ja, Jesus und der Sabbat und die Vorstellung der Pharisäer zur damaligen Zeit, das passte nicht immer zusammen. Auch hier nicht. Und ganz ehrlich, ich frage mich auch manchmal, warum musste das Jesus unbedingt am Sabbat machen? Also, der hätte das auch noch einen Tag später machen können. Den einen Tag hätte der junge Mann auch noch blind überlebt. Aber Jesus hat es einfach am Sabbat gemacht. Er hat geheilt. Und für die anderen war das ein großes Problem für die Pharisäer. Sie haben gesagt, das geht nicht. Du übertrittst die Gebote Gottes, wenn du hier den jungen Mann heilst. Und so haben sie schon gleich aufgrund dieses Handelns war für sie die Sache klar. Denn sie haben gesagt, dieser Jesus, der hält sich nicht an die Gebote Gottes. Der macht, was er will. Für uns ist klar, dass am Sabbat nicht gearbeitet wird. Und das beinhaltete eben halt auch Heilung. Aber Jesus setzt sich darüber hinweg. Und so sagen sie, er setzt sich über die Gebote Gottes drüber und deshalb hat dieser Jesus nichts mit Gott zu tun. Das ist einfach jemand, der macht, was er will. Und Vers 16 möchte ich da nochmal lesen. Da sprachen einige der Pharisäer, dieser Mensch, also sie meinten damit Jesus, ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Interessant ist jetzt der nächste Satz. Andere aber sprachen, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es entstand Zwietracht unter ihnen. Also, ich weiß gar nicht, wie viele Stellen es gibt in der Bibel, dass die Pharisäer untereinander Streit hatten. Also, mir fällt gar nicht so viel ein. Also, hier ist so eine Begebenheit. Mit den Sadduzäern, da haben sie diskutiert, ja, denn die hatten unterschiedliche Vorstellungen von Auferstehung. Aber hier waren die Pharisäer einander uneinig. Und auch das, weil sie beide eine unterschiedliche Sicht der Dinge hatten. Die einen haben gesagt, Jesus, der macht, was er will, der hält sich nicht an das Gebot Gottes, der hat mit Gott nichts zu tun. Nachvollziehbar für mich. Und die anderen haben gesagt, Moment, seid mal nicht so schnell mit eurem Urteil. Schaut doch mal, was passiert ist. Da ist jemand geheilt worden, der blind war. Und sie haben gesagt, das kann doch kein normaler Mensch sein. Da muss doch Gott seine Finger im Spiel haben, wenn jemand geheilt wird. Und so haben sie gesagt, sind da mit euch nicht einer Meinung. Wir glauben, dass dieser Jesus mit Gott verbunden ist. Und ich finde das interessant, dass eine Gruppe, die sonst so immer so einheitlich auftritt, hier etwas sich anschaut, beurteilt und zu ganz unterschiedlichen, ja gegensätzlichen Positionen kommt. Und ganz ehrlich, ich glaube auch, dass ich weiß, wer zu dieser zweiten Gruppe der Leute, der Pharisäer gehört hat. Wir finden nämlich einen kleinen Hinweis im Johannesevangelium im dritten Kapitel. Wir haben heute Morgen, das ist schon mal so ein bisschen angedeutet, einen anderen Zusammenhang. Johannes 3, Vers 2. Da ist von einem Mann die Rede, einem Pharisäer, der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Vers 2, Meister. Und jetzt hört genau hin. Wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Das ist das gleiche Argument, das hier auftaucht im Kapitel 9. Das, was du machst, diese Zeichen, die du tust, die zeigen, dass du mit Gott in Verbindung stehst. Aber Nikodemus, um den geht es hier, sagt auch, aber Jesus, wir verstehen dich nicht. Du verwirrst uns mit dem, was du tust. Und wir wissen, dass er ja das auch nicht richtig versteht. Und Jesus erklärt ihm etwas von Neugeburt, was er auch noch nicht versteht. Erst später, beim Tod Jesu, da bekennt sich Nikodemus auch zu Jesus. Aber hier in Kapitel 9 sehen wir schon, und ich glaube eben, dass Nikodemus einer von denen ist, die sagt, seid mal nicht so schnell mit eurem Urteil. Schaut euch doch an, was Jesus tut. Da muss doch Gott auch seine Finger im Spiel haben. Denn diese Zeichen und Wunder ist doch auch ein Zeichen, dass er der Messias ist. Das steht doch auch in Gottes Wort. Und so setzt er sich hier auch für Jesus auch ein. Allerdings wird auch sehr schnell deutlich, dass diese Sicht, die Nikodemus und wahrscheinlich noch ein paar wenige auch, sich nicht durchsetzt. Sondern im weiteren Verlauf der Diskussion spielt das keine Rolle mehr. Und es ist nur noch die erste Gruppe der Pharisäer da, die dann also auch argumentiert. Aber hier, spätestens hier, wird deutlich, dass jetzt in dieser Begebenheit in Johannes 9 es nicht mehr um die Frage geht, warum ist dieser junge Mann blind gewesen? Hat er gesündigt oder seine Eltern? Sondern jetzt geht es um eine andere Frage. Es geht nämlich um die Frage, wer ist denn Jesus? Ist er mit Gott in Verbindung oder ist er mit Gott nicht in Verbindung? Das ist die Frage, um die es jetzt geht. Und die Pharisäer wollten auch an dieser Frage weiterarbeiten. Der ehemals Blinde, der interessierte sie so gar nicht. Und deshalb haben sie ihn dann also auch weiter verhört. Und interessant finde ich, wie er reagiert. In Vers 17 fragen sie ihn dann noch einmal. Jetzt, was sagst du denn von ihm, dass er deine Augen aufgetan hat? Und wahrscheinlich wollen sie ihm deutlich machen, sag mal, das muss dir doch auch komisch vorkommen, was da passiert ist. Und er denkt so drüber nach. Er hat ja wohl die Diskussion wahrscheinlich mitverfolgt. Er stand ja so einfach dort und die Pharisäer haben miteinander diskutiert. Und seine Antwort lautet, er ist ein Prophet. Ihm wird so klar langsam, meines Erachtens, Jesus ist nicht nur ein Mensch. In Vers 11 war seine Antwort noch, der Mensch, der Jesus heißt. Jetzt wird ihm deutlich, ja, ihr habt ja recht, das kann nicht nur irgendein Mensch gewesen sein. Dieser Jesus, der muss ja wohl ein Prophet sein. Der muss ja von Gott bevollmächtigt sein. Aber genau diese Antwort wollten die Pharisäer nicht hören. Das wollten sie nicht hören. Und so sagen sie, das ist doch alles Betrug hier. Und wir merken schon, weil eine Antwort oder weil eine Denkrichtung nicht so in das Denkschema hineinpasst, muss es einfach eine andere Lösung geben. So gehen die Pharisäer hier vor. Und so sagen sie, es muss eine andere Erklärung geben. Und so holen sie die Eltern, denn sie sagen, naja, wahrscheinlich war der gar nicht blind. Der hat immer nur den blinden Mann gespielt. Der hat sich an die Straße gesetzt und gebettelt, damit er Geld bekommt, aber in Wirklichkeit war er es gar nicht. Das ist so ihre Argumentationsebene. Aber die Eltern, die kommen dazu. Und was machen die Eltern? Sie bestätigen das. Sie sagen, jawohl, er war blind. Er ist blind geboren worden. Aber sie machen auch deutlich, dass sie keine Antwort auf die Frage haben, warum er jetzt sehen kann. Und sie machen auch deutlich, dass dieser junge Mann schon alt genug ist, um für sich selbst zu sprechen. Sagen, fragt ihn doch selbst. Aber was ich auch beängstigend finde, oder bedauerlich finde vielleicht eher, ist, das sagen sie nicht nur, weil er wirklich alt genug ist, sondern, und das wird in Vers 22 und 23 deutlich, das sagten seine Eltern, denn sie fürchteten sich vor den Juden. Denn die Juden hatten sich schon geeinigt, wenn jemand ihn als den Christus bekenne, der solle aus der Synagoge ausgestoßen werden. Darum sprachen seine Eltern, er ist alt genug, fragt ihn selbst. Also sie haben das nicht gesagt, weil er wirklich alt genug war, sondern die haben gesagt, wir wollen da nicht mit hineingezogen werden. Wir haben damit nichts zu tun. Sie haben sich da distanziert. Und das finde ich bedauerlich. Also dieser junge Mann, der doch das Größte erlebt hat, was man sich vorstellen kann, wenn man solch eine Krankheit hat oder wenn man von Blindheit betroffen ist und dann sehen zu können, das war doch ein wunderbares Erlebnis. Und jetzt zu spüren, meine Eltern, die wollen mit mir da eigentlich nichts näher zu tun haben, die wollen da außen vor bleiben, muss für ihn eine schmerzliche Erfahrung gewesen sein. Und so steht er weiter alleine seinen Mann, sage ich mal. Denn die Geschichte ist immer noch nicht zu Ende. Es geht weiter. Das Verhör sozusagen, und mittlerweile hat man ja wirklich den Eindruck, es geht nicht mehr um ein Gespräch oder um eine Frage, sag mal, wie ist denn das passiert, sondern es klingt schon wie so ein Verhör, das man hier durchführt, geht also auch weiter. Und man fragt sich, warum geben sich die Pharisäer eigentlich nicht damit zufrieden, dass hier jemand blind war und kann jetzt wieder sehen? Wäre doch schön, so eine Erfahrung zu machen und zu sagen, gelobt sei Gott, wir wissen zwar nicht, wie es passiert ist, aber Gott hat auf irgendeine Art und Weise hier ein Wunder getan. Die Pharisäer können das so offensichtlich nicht oder wollen das nicht. Und da frage ich mich manchmal, geht es uns auch so, wenn irgendjemand eine Erfahrung erzählt oder etwas erlebt hat, dass manchmal geht es einem so, man kann es vielleicht nicht ganz nachvollziehen. Und ich glaube, da ist es eine große Gefahr, eben in das gleiche Fahrwasser hineinzugehen. Man sagt, gut, ich kann es nicht nachvollziehen, naja, komm, lass mal den mal reden oder so. Aber warum kann das nicht einfach auch eine Erfahrung für den Menschen sein, die ich vielleicht nicht verstehe, aber die für ihn etwas ganz Wichtiges war, wo er Gott in einer Nähe erlebt hat, die ich vielleicht im Moment gerade nicht verstehe, aber später schon. Vielleicht ein kurzes Beispiel, weil mir es auch mal so ging. In irgendeiner Gemeinde hat jemand erzählt, dass er einen Parkplatz gefunden hat und das als eine große Erfahrung erzählt hat. Und ich hatte so das Gefühl, dachte, na ja, ich finde auch jeden Tag einen Parkplatz. Ist das nun wirklich eine große Erfahrung, die du da gemacht hast? Aber für ihn war das in einer bestimmten Situation etwas ganz Wichtiges. Und wahrscheinlich hat Gott mich eben halt auch dann eine Erfahrung machen zu lassen, wo es mir ähnlich ging. Da war ich nur Prediger in München und in München ist ja manchmal der Verkehr auch ein großes Problem. Und wenn auf dem mittleren Ring irgendwas passiert, dann steht zu bestimmten Zeiten, dann kommt man einfach nicht weiter. Und ich hatte eine Beerdigung zu halten am Ostfriedhof, musste so ein Stückchen da durch die Stadt und ich stand da im Verkehr und die Zeit lief runter und runter. Man plant hier immer schon Puffer ein, aber es ging immer weiter runter und immer weiter runter. Und irgendwann kam ich so um den Ostfriedhof, eine Minute vor der Zeit, und ich sagte auch, lieber Gott, also was ich jetzt brauche, ist ein Parkplatz gleich vorne. Man kriegt da nie einen Parkplatz. Ja, man kriegt da nie einen Parkplatz da vorne. Und tatsächlich, ich komme da vorne hin, fährt jemand gerade weg und ich drehe und kann da parken. Und nachher dachte ich auch, ja, lieber Gott, das war mir eine Lehre wahrscheinlich. Das musste ich mal erleben, um zu wissen, dass sowas auch eine Erfahrung ist, wo ich so von meiner Perspektive von oben so heruntergeschaut habe, naja, was sind das für Erfahrungen? Ich glaube, wir müssen das einfach uns auch zugestehen und selber manches erleben und dann merken wir, ja, Gott ist größer als wir. Aber die Pharisäer können das hier ganz offensichtlich nicht. Und so wollen sie diesen jungen Mann noch weiter in die Enge treiben und sagen ihm jetzt in Vers 24, jetzt gib aber mal Gott die Ehre. Nach dem Motto, ja vorher, komm, wir alles vorher lassen wir jetzt mal, aber jetzt machen wir es mal ehrlich. Jetzt sei doch mal ehrlich, gib Gott jetzt die Ehre. Da werden so ein bisschen die religiösen Daumenschrauben jetzt angezogen. Man versucht ihn mit solchen Redewendungen dazu zu bringen, endlich einzulenken. Und ich finde es wunderbar zu sehen, wie, ich sag jetzt mal, wie naiv der junge Mann hier reagiert in Vers 25, dem er sagte, weil sie sagen vorher, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Und er antwortete, ist er ein Sünder? Das weiß ich nicht. Eins aber weiß ich, dass ich blind war und bin nun sehend. Ich finde es so toll, weil er lässt so alles an sich abtropfen, sagt. Was ihr da so denkt, interessiert mich nicht. Ich weiß, was ich mit Jesus erlebt habe. Und das begleitet ihn. Und die Pharisäer sind allerdings immer noch nicht fertig. Sie sind immer noch nicht zufrieden. Und da fragten sie ihn, Vers 26, was hat er mit dir getan? Wie hat er deine Augen aufgetan? Und er antwortete ihnen, ich habe es euch schon gesagt und ihr habt es nicht gehört. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, und das ist genau auch die Frage gewesen, warum ich in der Geschichte stecken geblieben bin und gesagt habe, Moment, was ist das eigentlich für eine Geschichte? Weil er fragt dann, warum wollt ihr es abermals hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Ja, ihr lacht und mir ging es genauso. Man hat so das Gefühl, jetzt dreht er den Spieß um, nicht wahr? Und sagt, sag mal, wollt ihr so genau wissen, weil ihr jetzt auch Jesus nachfolgen wollt? Und der junge Mann wurde mir immer sympathisch und sagte, was ist das denn für jemand? Ich habe den vorher noch nie mit solchen Augen gesehen. Und tatsächlich, er hat hier jetzt gemerkt, die Pharisäer wollen ihn irgendwo in die Enge treiben. Und er hat sich gewehrt, in Anführungszeichen, mit den Möglichkeiten, die er hatte. Und er sagt, ich habe diesen Jesus erlebt. Und er merkt auch, die Pharisäer stellen keine echten Fragen, sondern sie stellen nur Fragen und wollen Antworten haben, die zu ihrem Denken passen. Und so fragt er, wollt ihr es noch einmal hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Allerdings ist die Reaktion auch dementsprechend, denn jetzt beschimpfen sie ihn und sagen, nein, auf gar keinen Fall. Sie drehen den Spieß um und sagen, du bist sein Jünger, du gehörst zu diesem Jesus. Wir gehören nicht zu diesem Jesus, sagen sie. Wir gehören zu Mose. Und sie sagen auch noch, du bist auf der Seite dieses Sünders Jesus. Ne, der ist ja ein Sünder in ihren Augen, weil er hat ja den Sabbat übertreten. Wir sind dort, wo wir immer waren, bei Mose, beim Gesetz, da, wo es richtig ist, da sind wir. Und da bleiben wir auch in der Zukunft. Und Gott hat mit Mose gesprochen, er hat die Gebote gegeben. Aber bei diesem Jesus, da wissen wir nicht, woran wir sind. Bei Mose wissen wir, woran wir sind. Und so zementieren sie eigentlich so ihr Denken, ihre Sichtweise. Und interessant ist auch, dass der junge Mann dann auch reagiert und sich auch ein wenig wundert. Denn auf der einen Seite sagen sie, wir wissen, dieser Jesus ist ein Sünder. Auf der anderen Seite sagen sie aber auch, wir wissen nicht so richtig, wer dieser Jesus ist. Und so wundert er sich dann auch in Vers 30 und sagt, das ist verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist, also woher Jesus ist. Und er hat meine Augen aufgetan. Sie aber dann sagen, wir wissen, dass Gott die Sünder nicht erhört, sondern den, der gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den erhörte er. Damit machen sie noch einmal deutlich, du bist doch ein Sünder, du bist doch blind gewesen. Entweder du oder deine Eltern, da war doch die Sünde. Dich kann er nicht erhört haben. Und Jesus, den kann er auch nicht erhört haben, denn er ist auch ein Sünder, er hat den Sabbat übertreten. Aber uns würde Gott erhören, denn wir sind auf der richtigen Seite. Und wir merken schon, die Pharisäer bleiben ihrem Standpunkt treu. Und sie können nichts anderes zulassen. Sie können keinen anderen Blickwinkel zulassen. Sie haben nicht die Größe, die Nikodemus ausgezeichnet hat, der gesagt hat, Jesus, wir verstehen dich zwar nicht, aber das, was du tust, das sieht so nach Messias aus, dass diese Zeichen und Wunder, die zeigen, dass du mit Gott verbunden bist. Erklär uns das doch noch einmal mehr. Aber die andere Gruppe der Pharisäer hier, die hat diese Größe nicht. Sie hat nicht diese Freiheit, mal zu sagen, Jesus, zeig es uns doch mal aus einem anderen Blickwinkel. Und ich persönlich glaube, dass es wichtig ist, dass wir viele Dinge auch in unserem Leben immer wieder mal aus verschiedenen Blickwinkeln uns anschauen müssen. Also bei uns ganz persönlich, aber auch bei uns als Kirche, immer wieder aufs Neue. Und das hat uns als Adventgemeinde auch ausgezeichnet. Also Adventisten, so in der Gründerzeit, ihr wisst das wahrscheinlich auch zum Großteil, haben sich auch immer wieder getroffen. Es war immer wieder die Frage, hast du neues Licht? Und dann war es etwas Wunderbares, wenn jemand was Neues entdeckt hat und man hat sich zusammengesetzt und diskutiert und geschaut. Heute ist vielleicht eher, dass man sagt, hoffentlich hat niemand neues Licht und es bleibt alles so, wie es ist, dass wir nicht diskutieren müssen. Aber eigentlich geht es doch darum zu sagen, lasst uns eine Sache aus verschiedenen Perspektiven auch anschauen. Und ich finde es eher bedenklich, wenn man sich so zementiert. Ich habe das einmal erlebt in einem meiner Bezirke, wo ich Prediger war. Da gab es dann jemand, der sagte, ja, Adventgemeinde ist nicht mehr auf dem richtigen Weg. Und er sagte, Adventgemeinde war richtig bis zu James White. Und ich fragte mich, ja, wieso ausgerechnet James White? Und er sagte, als er starb, da ging Adventgemeinde einen falschen Weg. Und ich wunderte mich so ein bisschen, warum er das ausgerechnet daran festgemacht hat. Aber für ihn war so der Punkt, weil er sagte, danach fing so die Diskussion mit der Dreieinigkeit ein. Und das hat ja dann auch die Adventgemeinde ja auch aufgenommen in ihr Glaubensbekenntnis. Und Ellen White hat das ja auch dann später unterstützt. Und das war für ihn eine Sicht, wo er sagte, die ist nicht mehr richtig. James White hat das nie vertreten, bis dahin war alles richtig. Wieder andere, habe ich mittlerweile erlebt, ziehen das Datum irgendwo anders. Manche machen es vielleicht 1888, als sich dann so die Sichtweise durchgesetzt hat, dass Erlösung allein durch den Glauben ist und der Weg, dass das Gesetz nicht mehr der Weg der Erlösung ist. Und manchmal diskutiert man das ja auch heute noch. Und wieder andere ziehen irgendwo anders die Linie, gerade so, wie es ihnen passt. Ich finde es deshalb hochinteressant, sich mal so die eigene Geschichte auch anzuschauen. Im Adventverlag gibt es ja interessante Bücher über Joseph Bates beispielsweise oder auch George Knight, der so einige geschrieben hat, wo er so zeigt, auch wie so in der Adventgeschichte so an bestimmten Punkten auch Dinge neu diskutiert und auch beschlossen wurden und immer noch werden. Auf jeden Fall ist eines wichtig. Ich glaube, dass ich diese Offenheit haben muss, miteinander ins Gespräch zu kommen und meine Sache auch versuchen, mit den Augen des anderen zu sehen. Denn dann ist so manches, was ich glaube, wie es gerade wichtig ist, sieht dann ganz anders aus. Noch ein Beispiel dazu. Ein Beispiel, das hat uns der Bruder Maurer erzählt auf einer Predigertagung, eine Geschichte. Und deshalb, ich finde sie einfach so toll, dass ich sie hier einfach auch noch einflechte. Vor einiger Zeit war das gewesen. Er hat davon erzählt, von morgens in der U-Bahn, 7 Uhr in der U-Bahn, wer sich so reinsetzt, in München beispielsweise oder so, da sitzen alle Leute noch und alle dämmern noch so vor sich hin. Jeder will noch ein bisschen Ruhe haben, bis es dann im Büro oder so da richtig losgeht. Und auch in einem Zug, da kommt auf einmal ein Mann herein mit 3 kleinen Kindern. Und er setzt sich so hin und versinkt so in seinem Sitz dort neben jemandem. Und die Kinder, die springen da die ganze Zeit herum, machen Tohu wa Bohu. Und alle denken, ach, jetzt wollten wir eigentlich nur Ruhe haben. Und alle schauen so den einen Mann an, der neben diesem Mann sitzt und denken so, jetzt schubst den doch mal an, dass der sich um seine Kinder kümmert. Und alle fixieren so diesen einen Mann und irgendwann nimmt er sich auch so ein Herz und stupst den auch an und meint, würden Sie mal so nach Ihren Kindern gucken? Und der sagt, ach, Sie haben mir recht, aber bitte entschuldigen Sie, wir kommen gerade aus dem Krankenhaus. Meine Frau ist gerade vorhin verstorben. Ich weiß noch gar nicht, wo mir der Kopf steht. Kaum hat er das gesagt. Was passiert bei den Leuten drumherum? Stören jetzt noch die spielenden Kinder? Alle sagen, nee. Das ist doch völlig unwichtig. Also wenn wir das jetzt erlebt hätten, uns wird es wahrscheinlich genauso gehen. Ein anderer Blickwinkel ändert die Situation, obwohl die Kinder immer noch rumspielen und stören. Und so begreifen sie es auf einmal mit neuen Augen und bewerten es anders an dieser Stelle. Und deshalb glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir einfach so eine Offenheit haben, Dinge auch aus verschiedenen Perspektiven sehen und nicht uns zum Maßstab machen, sondern letztlich auch Gottes Wort zum Maßstab machen. Dass wir versuchen natürlich auch zu verstehen aus unserem Blickwinkel. Und wenn wir das nicht tun, ich glaube, dann passiert sonst genau das, was auch hier in der Bibel passiert. Denn was passiert? Vers 34. Sie antworten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünde geboren und lehrst uns. Und sie stießen ihn hinaus. Da sind sie wieder am Anfang und sagen, du bist doch krank gewesen. Du bist in Sünde geboren, nicht wir. Wir sind gesund, haben alles richtig gemacht, aber du nicht. Und jetzt willst du uns belehren, sagen, raus mit dir. Es ist genau das eingetreten, was die Eltern befürchtet haben. Und merkt ihr, in Vers 7 dachten wir noch, das wäre eine Geschichte mit Happy End. Und jetzt? Gut, er kann sehen, aber er hat keine Familie mehr, er hat keine Heimat mehr, er weiß eigentlich nicht, wohin gehört dieser geheilte Mensch. Eine traurige Geschichte in diesem Moment. Glücklicherweise können wir sagen, ist sie noch nicht zu Ende. Denn Jesus bekommt das mit. Wird wahrscheinlich Jesus erzählt. Und Jesus dreht noch einmal um und er geht noch einmal zurück. Er sucht ihn, er findet ihn. Und ich glaube, Jesus weiß mehr über den Geheilten als der über sich selbst. Denn Jesus begegnet ihm jetzt. Und ganz deutlich wird das, was ich gesagt habe in Vers 35. Es kam vor Jesus, dass sie ihn ausgestoßen hatten. Und als er ihn fand, fragte er, glaubst du an den Menschensohn? Menschensohn ist für uns ja ein bekannter Begriff. Ich meine, Jesus hat sich selbst im Neuen Testament so genannt, aber in Daniel 7 kommt das ja auch vor. Der Menschensohn. Und es ist klar, Jesus macht dort eine Verbindung zu dem Messias auch und macht deutlich, dass er der Messias ist. Und er fragt ihn, glaubst du an den Menschensohn? Und die Antwort ist interessant. Er antwortete und sprach, Herr, wer ist's, dass ich an ihn glaube? Also mit anderen Worten, er sagt, wer ist denn der Menschensohn, damit ich an ihn glauben kann? Ich weiß nicht, wer der Menschensohn ist. Und Jesus antwortet zu ihm, du hast ihn gesehen. Und der mit dir redet, der ist's, also der ist der Menschensohn. Er aber sprach, Herr, ich glaube, und betete ihn an. Jawohl, Amen, können wir da nur sehr oft sagen, nicht wahr? Zum einen fällt mir hier auf, dass diese direkte Offenbarung Jesus nur ganz selten gibt. Wenn Leute ihn fragen, bist du denn jetzt der Messias, sag ja oder nein. Jesus hat das nie beantwortet, aber den Pharisäern nie beantwortet. Der Frau am Jakobsbrunnen hat er sich so offenbart, auch diesem Blindgeborenen, dem Geheilten, sagt er hier, jawohl, ich bin der Messias. Und was passiert? Dieser junge Mann erkennt das und er betet Jesus an. Also auch hier an dieser Stelle merken wir, dass Jesus wirklich mehr ist als nur irgendein Mensch. Er lässt nämlich ihn gewähren. Wenn Jesus nur ein Mensch wäre, müsste er ja sagen, wie Johannes in der Offenbarung oder so sagt, nein, ich bin ja, oder die Engel dort in der Offenbarung, wir sind auch nur Geschöpfe, du darfst uns nicht anbeten. Aber hier lässt Jesus es geschehen, denn Jesus ist der Messias, jawohl. Er macht es hier ganz deutlich. Und der junge Mann, der blind war, der jetzt wieder sehen kann, jetzt würden wir jetzt geistlich sagen, kann er auch geistlich sehen, was er vorher noch gar nicht begriffen hatte. Er hat zwar schon so ein Stückchen seinen Glauben bekannt, aber wisst ihr noch die Antworten, die er gegeben hat? In Vers 11, als die Leute ihn gefragt haben, sag mal, wer hat denn da dich geheilt? Da sagte er, der Mensch, der Jesus heißt. In Vers 17, da war es dann schon, da sagte er, das muss wohl ein Prophet sein. Aber jetzt, und zwar erst jetzt begreift er, Mensch Jesus, du bist ja der Messias. Und da wird auch deutlich, Jesus hat ihn schon geheilt, ich sage es mal so, vielleicht auch überspitzt, als er noch gar nicht glaubte oder ganz am Anfang des Glaubens war. Und hat ihn Stück für Stück weitergeführt, bis er erkannt hat, jawohl, Jesus ist der Messias. Ich glaube, dass Jesus uns auch in unserem Leben immer Stück für Stück weiterführt. dass wir Jesus immer näher erkennen. Und egal, wo wir uns da gerade befinden, wir befinden uns wahrscheinlich nie alle an der gleichen Stelle, sondern immer irgendwo anders, ist es wichtig, dass wir aber auch miteinander auf diesem Weg unterwegs sind, immer ein Stückchen näher zu Jesus. Und Jesus erreicht eigentlich erst hier am Ende sein Ziel. Denn er wollte nicht nur, dass Leute sehen können, sondern er wollte auch, dass Leute Gott begreifen, dass sie ihn erkennen, dass sie erkennen, dass er der Messias ist, der ewiges Leben bringt. Und nachdem die Pharisäer das jetzt alles mitbekommen, ganz zum Schluss, da fragen sie dann auch, sag mal, Jesus, sind wir denn auch blind? Und die Antwort Jesu ist dann auch interessant. Und sie liegt eigentlich auch auf der Hand jetzt, nach all dem, was wir jetzt schon gelesen haben. Denn Jesus sagt, also wenn ihr blind wärt, dann würden wir euch nie einen Vorwurf machen. Also kann man einem Blinden einen Vorwurf machen, dass er über etwas stolpert, das er nicht sieht? Nee, geht er nicht. Aber Jesus sagt, ihr sagt doch selbst, dass ihr sehend seid. Und wenn ihr selbst sagt, dass ihr sehend seid, dann muss man das auch erwarten, dass ihr es auch seht. Und so sagt er, deshalb bleibt auch eure Sünde. Es ist also keine ahnungslose Blindheit, die Pharisäer betrifft. Ahnungslose Blindheit kann man heilen. Aber eine bewusste Entscheidung, sich gegen Jesus zu stellen, das kann man nicht heilen. Und Jesus zwingt sie auch nicht in die Nachfolge, indem er sagt, das mache ich trotzdem oder so, sondern er akzeptiert das auch. Und es klingt so wenig, wie es bei Jesaja in Jesaja 6, Vers 9 heißt, mit sehenden Augen sehen sie nicht. Und genau hier liegt die Tragik der Pharisäer. Ja, also diese Begebenheit, ihr seht, ich habe gesagt, eine interessante Geschichte, die für mich ganz neues Leben gewonnen hat, als ich so ein paar andere Aspekte noch einmal mit hineingenommen habe. Sie startet mit dieser Frage, warum eigentlich das Leid? Eine Frage, die nicht zu beantworten ist, jedenfalls nicht immer, die aber auch schnell weiterführt und uns zeigt, ist es auch nicht die wichtigste Frage. Die wichtigste Frage ist, wer ist Jesus? Das ist die wichtige Frage, auch für uns. Wer ist Jesus für dich? Ist er ein Mensch, der Jesus heißt? Ist er ein Prophet, vielleicht auch unter vielen? Oder ist er der Messias, der Erlöser, der auch dich in deinem Leben auch erreichen möchte, der auch dir die Augen öffnen möchte? Auch wenn wir nicht blind sind im körperlichen Sinne, aber so haben wir alle irgendwo auch unsere blinden Flecke, wo wir nicht mehr weiter darüber hinwegsehen. Und auch dort will Jesus uns helfen und uns die Augen öffnen. Und die gute Nachricht lautet, wer blind war, muss nicht blind bleiben. Denn Jesus will uns die Augen öffnen. Amen. Großer Gott, wir sagen dir von ganzem Herzen Dank, dass du nicht in der Ferne geblieben bist, sondern dass du dich den Menschen gezeigt hast. Schon zu so vielen Zeiten im Alten Testament, durch Propheten, durch so viele Dinge, aber die größte Offenbarung, die hast du in Jesus Christus gegeben. Du wurdest Mensch in Jesus und Herr Jesus, du hast auf dieser Erde gelebt und du hast ja in rechter Weise auch vorgelebt, wie du dir das vorstellst, auch Christ zu sein. Du hast auch vielen Menschen begegnet und das ist für uns immer wieder auch ein Beispiel, wie wir das Evangelium auch verkündigen können. So auch hier in dieser Situation. Du hast geheilt und du hast Menschen auch eine neues Licht gegeben, neue Perspektiven für ihr Leben. Dafür möchte ich dir herzlich Dankeschön sagen. Ich möchte dich bitten, dass du auch uns die Augen öffnest, dass dort, wo wir vielleicht so unseren blinden Fleck haben, doch erkennen, dass du da bist und dass du uns auch in der Erkenntnis weiterführen möchtest. Denn wir wollen auch dir näher kommen und wir wollen eine immer engere Beziehung zu dir auch führen. Denn Herr, du weißt, dass wir ein großes Ziel haben. Wir möchten gerne, wenn du wiederkommst, mit dir Gemeinschaft haben auf der neuen Erde. Und deshalb versammeln wir uns hier auch in der Gemeinde, deshalb loben wir dich, preisen wir dich und sind dankbar, dass du auch mit uns gehst. Sei mit uns auch noch heute an diesem Sabbattag. Begleite du uns dort, begleite uns auch in der Woche, wo so viele andere Dinge uns beschäftigen. Sei auch uns dort nahe, damit wir immer wieder in Verbindung mit dir stehen, damit wir im Glauben wachsen können und die Beziehung zu dir auch enger werden kann. Habe herzlich Dank dafür. In Jesu Namen. Amen.